Willkommen zu einer neuen Folge Road to IFAD, der Abwassertalk-Podcast. Mit wem moderiere ich denn heute?
Achso, herzlich willkommen. Ja, die ganzen Abwasserleute kann man ja auch ganz neutral formulieren. Das ist ja heutzutage immer wichtig, dass man da vorgeht. Ja, wie zu hören, Sascha, ich bin mit am Start. Heute mal wieder in der Konstellation mit Klaus. Und Klaus ist ja schon wieder in der Welt unterwegs, habe ich gesehen, in Köln und macht da Kinderbetreuung. Bin mal gespannt, ob das die ganze Zeit ruhig bleibt hier bei uns oder ob wir auch mal. Was ist denn los?
Ja, du hast es jetzt provoziert. Also, ihr habt im Hintergrund meine Tochter gehört, das ist die Lisa und der Max. Sascha hat gefragt, ob es ruhig bleibt. Und sie meinte dann, ja, nein, also ab jetzt wird es dann ruhig bleiben. Richtig?
Ja. Okay. Aber genau. Ich habe sie ja auch gezielt angesprochen. Das ist ja dann auch schön, dass er sich dann auch hier
willkommen
fühlt.
Also wir sind auf dem Weg in die Osterferien. Wir machen immer Familientreffen über Ostern mit allen aus unserer Familie, immer bei uns in der Familie. Und diesmal treffen wir uns halt in Bochum und sind da auch schon ganz gespannt. Wir sind jetzt schon unterwegs in die Osterferien. Sascha, wo feierst du Ostern?
Na, einfach in Berlin mit Familie, obwohl es jetzt sehr warm werden soll, gerade auch in Berlin, da muss man halt nochmal gucken, ob man nicht auch mal rausgeht und schon mal irgendwie die ersten Fühler ausstreckt und sich draußen irgendwie beschäftigt und mal eine Radtour macht. Das muss ich noch irgendwie eruieren, das ist halt noch gar nicht so raus, aber ich bin natürlich schon happy, dass da auch mal schönes Wetter angesagt ist und dass man halt dann auch mal die Möglichkeit hat, vielleicht auch schon mal in dieses Frühlings-Sommer-Feeling zu kommen. Das ist ja immer ganz wichtig heutzutage. Und deswegen hier auch mal gesagt, Ostern steht schon wieder vor der Tür. Mir war gerade noch so, dass eigentlich Weihnachten gerade vorbei war, aber schwuppsdiwupps ist da schon irgendwie wieder das nächste Highlight dran, das nächste Familienfest. Das muss man halt dann auch mal so durchgehen. Und da hat man dann ja sozusagen das Jahr schon wieder sozusagen einen Meilenstein erreicht, genau.
Weil das ist ja, das klingt heiß, ist ja super. Wir reden ja Road to IFAD. Was ist das beste Wetter für die IFAD? 30 Grad Sonne, strömender Regen, Eisregen. Was ist das beste Wetter für die IFAD? Sascha, erstmal du und dann holen wir unseren Gast dazu und bringen ihn mal mit dem der Frage nachher rein.
Genau, na, ich habe ja so keine Ahnung davon, was das beste Wetter ist. Deswegen habe ich ja gar nicht so viele Vergleiche. Ich war ja nur ein, zweimal da oder zweimal mittlerweile. Aber weiß halt gar nicht, was dann ja Regenwetter und Sonnenwetter. Aber natürlich habe ich es immer so vor Augen, habe ich ja schon oft gedacht, das Biergarten-Feeling ist da ja durchaus auch gegeben. Und Biergarten macht bei schönem Wetter mehr Spaß, habe ich so als Erfahrung gemacht. Aber
wir als Aussteller wollten, dass trotzdem die Leute nicht draußen rumhängen wollen, sondern bei uns an den Ständen. Und von daher ist für uns wahrscheinlich Regenwetter besser.
Ja, ja, aber das ist wahrscheinlich genauso, wie du sagst. Da habt ihr dann natürlich mehr Zulauf.
Das ist ja auch gut. Das ist ja genau der Übergang zu unserem Thema heute. Bei Trockenwetter und bei Regenwetter müssen sie funktionieren. Sascha, unsere Pumpwerke, oder?
Genau, allgemein die Maschinentechnik, was ja auch so als Thema mit aufgenommen wurde bei der IFA. Das ist natürlich, es läuft nicht alles von alleine. Wir sagen ja auch immer so schön zum Schluss unseres Podcasts, also Pantare, dass das Abwasser ja selbstständig irgendwo hinfließt, aber macht es gar nicht, also gar nicht bis zum Schluss. Natürlich zum tiefen Punkt, aber dann muss es meistens ja weiter gefördert werden. Und da sind unheimlich viele technische Errungenschaften die letzten Jahre passiert und alle wurden immer wieder auf der IFA auch vorgestellt und sozusagen verbessert. Und wir begrüßen jetzt erstmal unseren ersten Gast, Horst Backfehler von Erftverband. Herzlich willkommen in unserer Runde.
Ja, hallo Sascha, hallo Klaus. Vielen Dank, dass ich in eurer Runde dazustoßen kann. Und ja, das Thema Pumpwerke ist so ein bisschen auch mein Thema neben vielen anderen Themen. Und die wollen wir tatsächlich auch so betreiben und bauen und planen lassen, dass sie eben so wenig Aufwand wie möglich erzeugen und tatsächlich unser Wasser von A nach B bringen, weil es kann eben nicht immer nur im Freigefälle laufen. Und also vielleicht auch die Frage, wie ist das ideale Wetter für die IFAD? Genau. Also ich habe jetzt schon mehr als zwei IFADs hinter mir. Ich weiß es aber nicht genau, ob es schon meine 10. ist, die jetzt kommen wird, aber für mich gab es IFADs mit unglaublich heißem Wetter, wo man gerne nach drinnen geflüchtet ist, um eben nicht der Sonne so sehr ausgesetzt zu sein. Oder es hat halt auch schon mal geregnet, geht man auch gerne rein. Und wenn man da gut abgeholt wird und gute Gespräche führen kann, ist das schon mal wirklich ideal. Wenn es zu heiß ist, ja, dann macht es natürlich auch sehr viel Spaß, abends dann beim Biergarten das Ganze ein bisschen abzukühlen. Also insofern, eigentlich gibt es gar nicht das falsche Wetter. Es gibt zumindest das falsche Wetter für die Leute, die draußen stehen haben, weil wenn es dann zu heiß oder zu nass ist, dann ist echt doof. Aber ja, wir nehmen das Wetter so,
wie es kommt. Jetzt haben wir das optimale Wetter. Wir hoffen mal, dass es Kaiserwetter wird, Biergartenwetter. Und jetzt ist ja die Frage, Horst, stell dich doch mal vor, du bist beim Erftverband.
Gerne, Klaus. Also ich bin immerhin schon 59 Jahre alt, bin davon 32 Jahre jetzt schon beim Erftverband beschäftigt. Bin mal als Maurer gestartet nach der Schule, habe dann ein kleines Studium hinten dran gehangen. Bauingenieurwesen und ja, wurde direkt quasi von der Fachhochschule aus in Aachen zum Erftverband geholt, habe dann erstmal ein bisschen Planung gemacht, 2 Jährchen, und bin dann in den Abwasseranlagenbetrieb gewechselt und habe die ersten Jahre Kläranlagen betrieben mit Sonderbauwerken, mit Pumpwerken, mit allem, was dazugehört. Habe dann nach und nach ab 1998, das ist also jetzt auch schon 25, 26 Jahre her, Kanalnetze bei uns angefangen zu übernehmen, habe einen Bereich aufgemacht, gestalten können. Da geht es um Betrieb von Kanalnetzen mit allem, was dazugehört. Und eben sukzessive sind Sonderthemen hinzugekommen, wie Pumpwerke, Drosseleinrichtungen, Prüfstelle für Durchflussmessungen, Retentionsbodenfilter, viele, viele unterschiedliche Themen, die spannend zu bearbeiten sind. Über das Thema Geruch in Druckleitungen und Schwefelwasserstoff habe ich den Klaus kennengelernt. Wir haben da auch schon verschiedene Dinge realisieren, lösen können, wie man das Ganze vermeiden kann. Und ja, seit ein paar Jahren darf ich jetzt auch einen etwas größeren Fachbereich leiten, wo wir dann die Elektrotechnik, Maschinentechnik, die Messdatenmanagement und Datenfernübertragung und vieles mehr drin haben. Und seit 3 Jahren haben wir uns einen Erfahrungsaustausch aufgebaut, der so ein bisschen online auch läuft. Ist kein Podcast, sondern ist tatsächlich Austausch. Alle 14 Tage morgens sich über störungsarmen Betrieb von Pumpwerken auszutauschen, worüber ich dann auch den Paul Uwe wiederum näher kennengelernt habe und wir da eine ganze Fülle von unterschiedlichen Erfahrungen schon zusammengetragen haben. Kleine Vorstellung.
Also begrüßen wir in unserer Runde natürlich den Paul Uwe auch noch recht herzlich, der auch uns mit seinem Know-how und seinem Fachwissen zur Verfügung steht. Er ist natürlich Professor an der TU Berlin und die anderen 2 Wochen ist er dann immer bei uns und macht mit uns den Erfahrungsaustausch. Also er hat ja schon mal super Erfahrung, sowas alles zu leiten. Also herzlich willkommen, Paul Uwe. Wer bist du? Wo kommst du her? Was kannst du hier eigentlich mit beisteuern?
Ja, wo komme ich her? Ich komme aus dem hohen Norden. Geboren tatsächlich an der dänischen Grenze, dann studiert in Braunschweig als nächster Studienplatz. Also das war ein bisschen weit weg, 400 Kilometer. Dort in Braunschweig irgendwann mal auf das Thema Kreiselpumpen gekommen und mich gefragt damals, wie kann man eine Kreiselpumpe auslegen? Und die Antwort hat über ein Jahr lang gedauert und hat mich eigentlich zu dem gemacht, was ich heute bin. Nämlich ich weiß ziemlich genau, wie man eine Pumpe berechnet. Und habe auf dem Thema dann auch noch weiter promoviert in Braunschweig und dann anschließend Industrietätigkeit bei Pleuger, auch wieder Pumpenhersteller, und Flowsurf, auch Pumpenhersteller weltweit, eben lange Zeit in der Industrie verbracht und seit 2003, das ist auch schon wieder eine ganze Weile her, Professor in Berlin an der TU. Und dort in dem Bereich Fluidsysteme tätig. Und Fluidsysteme sind wieder Kreiselpumpen und Kreiselpumpensysteme, aber auch Themen, die hier in dem Podcast ein bisschen abfremd sind, also Windkraft und Waschmaschinen und Herzpumpen, die wir durchaus beforschen. Aber Schwerpunkt ist Wasser, Abwasser, und Schwerpunkt ist auch die Digitalisierung von Pumpwerken. Wir haben einen digitalen Zwilling eines Pumpwerkes bei uns im Labor stehen, der den großen Vorteil hat, dass wir eben mit Laborwasser arbeiten können und nicht mit echtem Abwasser.
Aber ich muss noch eine interessante Frage stellen. Also du hast jetzt ja ein Riesenportfolio gesagt und hast gesagt, also ihr habt eigentlich Abwasserpumpen und die könnt ihr auch in klein herstellen und dann ist es eine Herzpumpe. Ja, war das richtig?
Naja, also die Herzpumpe ist nicht unbedingt eine Abwasserpumpe, aber die Abwasserpumpe bietet tatsächlich den Grundstoff wieder für eine Waschmaschinenpumpe und Trocknerpumpe, denn dort sind eben Flusen und Haare und ähnliche Bedingungen wie im Abwassersystem und wir entwickeln tatsächlich für Waschmaschinenhersteller dann so einschauflige Maschinen, die wir durchaus aus der Abwassertechnik kennen oder auch Freistromräder, ne, wo die Waschmaschinenhersteller dann nicht unbedingt das Know-how sehen würden. Aber da ist wirklich ein Transfer von der großen Abwassertechnik in die Hausgeräte hinein. Und das schätzen die auch. Also die sehen schon, dass die eben auch verstopfungsfrei arbeiten, was ja in der Waschmaschine auch ganz wichtig ist. Man denkt doch nur an die ganzen Sachen, die so aus dem Hemd da in der Abwaschmaschine in der Pumpe hängen bleiben.
Also ich weiß jetzt nicht so hundertprozentig, ob das jetzt so rübergekommen ist, weil wir uns ja gleich alle so innig begrüßt haben, aber Paul-Uwe Thamsen, das ist natürlich, wenn jetzt mal einer sagt, ah, da haben wir jetzt einen Professor der TU Berlin vorgestellt, damit man auch nochmal den ganzen Namen hat. Nicht, dass das nachher gar nicht zu finden ist, wenn man dein Know-how letztendlich dann nochmal drauf zurückgreifen will. Also das ist schon mal sehr spannend, dass wir halt einmal die Forschung und auch die Weiterentwicklung der Maschinen- und Anlagentechnik hier haben und natürlich auch mit Horst ein Benutzer-Anwender. Jetzt müssen wir so ein bisschen hin und her moderieren. Natürlich erstmal auch nochmal die Verbindung zur IFAD vom Bayern zu nennen. Könnten wir ja nochmal beim Horst anfangen. Wir machen ja Road to IFAD, also auch darstellen, wer so mit dem Stand da ist. Ich habe noch zu den anderen Podcasts zu ergänzen. Ich habe rausgefunden, wo der BWB, also der Berliner Wasserbetriebestand auf der IFAD ist. Dies Jahr ist er gar nicht da. Also man muss die ganzen Fachleute ansprechen und dann auch gucken, wie man mit denen ins Gespräch kommt. Wir sind natürlich wieder vertreten mit Mitarbeitern, aber wir haben gar keinen eigenen Stand. Vielleicht die nächsten Male wieder es zu finden. Was ist denn da bei euch, Horst? Habt ihr einen eigenen Stand auf der IFAD? Seid ihr da vertreten?
Wir hatten mal vor vielen Jahren einen eigenen Stand, aber wir sind dieses Jahr auch nicht vertreten. Aber wir werden sicherlich mit etwas über 20 Kolleginnen und Kollegen auch auf der IFAD vertreten sein und im Grunde genommen fast die gesamte Bandbreite auch der IFAD uns anschauen. Wenn wir jetzt mal so den Abfallbereich ein bisschen ausklammern an der Stelle, weil das nicht unser Thema ist, aber von dem Pumpen, wenn wir dort anfangen, über die Automatisierungstechnik, die verschiedensten Verfahren im Bereich der Klärtechnik, Abscheideanlagen und Eindickmaschinen und Rechenanlagen und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Genauso natürlich all die Nebenbereiche, wenn wir auf die Kanalisation schauen, was wir dort an Technik einbauen, sei es Sicherungsgerätschaften, sei es die Kanaldeckel, sei es irgendwelche Rinnenrohre, Anschlussstücke und vieles mehr. Also im Grunde genommen decken wir eigentlich mit unserem Team schon ja einen erheblichen Teil auf der Messe ab. Und was mich besonders interessiert, ist eben auch gerade der Zugang auch zu Pumpenherstellern, was dort an Entwicklungen stattgefunden hat, was ist entwickelt worden, gerade auch auf der digitalen Schiene, was wird angeboten, um Pumpen überwachen zu können. Muss ich das alles komplett dazu bauen oder gibt es schon fertige Lösungen in diesem Metier? Und da suche ich dann letztendlich die Gespräche mit den Spezialisten, aber auch mit denjenigen, die hier am Stand oder die an den Ständen sich sonst noch rumtreiben, die man, mit denen man schnell ins Gespräch kommt und sich austauschen kann. Das ist so die.
Jetzt kann man ja nochmal die Frage stellen, warum braucht man eigentlich eine Pumpe im Abwasserbereich? Ist vielleicht ein bisschen laienhaft gestellt, aber definiert das doch mal und erzählt vielleicht mal, was gehört da alles so dazu zu so einem Pumpwerk? Damit wir mal wissen, worüber wir heute sprechen. Ja? Also, wär vielleicht mal so ein bisschen laienhaft gefragt, aber definiert das doch mal, was da alles dazugehört.
Also, wenn ich jetzt anfangen würde, für mich würde der Start im Grunde genommen erstmal sein, dass irgendwo ein Abwasserrohr, weil wir sprechen über Abwasserpumpen, ankommt. Und das hat schon mal unterschiedliche Eigenschaften. Es kann reines Schmutzwasser sein, es kann Mischwasser sein, also sprich Abwasser und Regenwasser gemischt, oder es ist reines Regenwasser oder vielleicht auch im Ablauf eines Bodenfilters sehr klares, schon gereinigtes Abwasser, also sehr unterschiedliche Metiers, die wir hier finden können. Und das endet irgendwo in einem Bauwerk. Und da ist schon die Frage, was ist es denn für ein Bauwerk? Wie groß ist es? Welche Kurvatur hat es? Wie ist es angeströmt? Welche Wassermenge muss ich denn hier weiter fördern? Geht es tatsächlich darum, jeden ankommenden Schluck einfach nur eins zu eins weiterzuleiten? Oder geht es auch darum, unter Umständen nur eine definierte Wassermenge weiterzuleiten und irgendwo im System vorher noch eine Speicherung vorzunehmen? Zu der Pumpe, die dann in diesem Sumpf steht, gehört dann die ganze Armaturentechnik, die sich dann eben fortpflanzt, eben in den Transport des Abwassers mit der entsprechenden, mit Rohrleitungen, mit Möglichkeiten hier auch Luft, die sich unter Umständen in den Druckleitungen ansammelt, auch wieder austragen zu können und auch die Sorge dafür zu tragen, dass das Abwasser, was wir dann in unseren Druckleitungen haben, nicht zu alt wird und anfängt zu faulen. Welche Lösungen hat man dafür parat? Wie kann man hier dafür sorgen, dass es eben auch als möglichst geruchsfreies bzw. geruchsarmes Wasser hinten wieder rauskommt? Und das Ganze natürlich mit all den Inhaltsstoffen, die wir im Abwasser drin haben. Das sind Feuchttücher, das sind Putzlappen, das sind Sand, das ist Kies, das kann Holzreste sein, das sind Q-Tips und. Alles das, was eben über die Toiletten entsorgt wird, erreicht unsere Pumpwerke. Und wir müssen eben das Wasser, was in einem tieferen Punkt ankommt, grundsätzlich erstmal weiter fördern, vielleicht in flachen Gebieten über lange Strecken bis zum nächsten Ort, bis zum nächsten Kanal, in dem es im Freispiegel wieder laufen kann. Oder ich muss es vielleicht über den Berg pumpen, vielleicht nicht ganz über die Zugspitze, aber doch deutliche Höhen überschreiten, um das Wasser eben in das nächste Tal zu bringen, wo dann vielleicht der Anschluss zur Kläranlage besteht, um einfach dieses schmutzige Abwasser zu einer entsprechenden Reinigung zu bringen. Mal so ganz grob gesprochen, wofür man denn eigentlich so ein Ding braucht.
Ja, das ist da schon mal ein guter Einblick. Da können wir gleich mal beim Paul-Uwe nachhaken. Also ich kann mich gerade, wo du Feuchttücher gesagt hast, weiß ich natürlich mit Paul-Uwe, der hat natürlich auch so eine schöne Versuchsanlage, wo dann die Feuchttücher rumschweben und rumschwimmen und durch die Pumpen gespült werden. Dann können wir gleich nochmal bei dir angreifen. Also was ist denn eigentlich so die Errungenschaft der letzten Jahrzehnte in so einer Pumpentechnik? Hat sich da was verändert und habt ihr da auch was mitentwickelt bei euch? Und wie seid ihr denn eigentlich auf der IFAD vertreten? Die beiden Fragen jetzt nochmal an Paul-Uwe.
Ja, erstmal, warum gehen wir zur IFAD? Also ich bin der etwas andere Professor. Ich möchte immer etwas entwickeln, was eben angewendet wird. Aus jeder Forschung muss eine Lehre zum technischen Handeln herauskommen. Ansonsten finde ich die Forschung nicht unbedingt wertschöpfig. Also wir wollen immer eine Anweisung und eine Umsetzung in die Praxis haben. Das ist schon seit jeher meine Triebfeder gewesen. Etwas nur für die Veröffentlichung oder nur für das Buch hat mich nie befriedigt. Also immer irgendetwas, was eben ingenieurmäßig eben zur Verbesserung und zur Lehre zum technischen Handeln, hat mein Professor immer gesagt. Das ist das Ziel der Ingenieure. Der zweite Punkt, und das stellen wir natürlich eben auch gerne auf der IFAD vor. Auf der IFAD haben wir Kontakt mit Betreibern, mit Herstellern und wir stellen auch unsere eigenen Forschungsergebnisse vor, um sie dort eben auch beurteilen zu lassen. Sind wir auf dem richtigen Weg? Kriegen wir neue Anregungen? Und wie geht's weiter? Unsere Errungenschaften der letzten 20 Jahre, und das darf ich sagen, ich habe letztes Jahr tatsächlich 20-jähriges Jubiläum in Berlin gefeiert, ist sogar schriftlich fixiert worden im neuen Arbeitsblatt DWA A120 1, 2 und 3. Dort sind in etwa ein Dutzend von unseren Erkenntnissen eingeflossen und da sind wir richtig stolz drauf. Das ist keine Publikation, mit der ich ein Best Paper Award oder etwas verdienen kann, aber das ist ein gewaltiger Impact. Wir haben unsere Lehre zum technischen Handeln in dieser DWA zusammenfassen dürfen und das ist ein Geschenk, dass man dort in diesem Kreis der Autoren und der redaktionellen Bearbeitung dieses DWA-Blattes dann mitarbeiten kann. Und da sind vom Saugraum bis zur Druckleitung alles eben abgearbeitet, was in einer Pumpstation ist. Und ich nenne wichtige Beispiele. Das sind die Entwicklung eines Funktionstests. Wir können eine Abwasserpumpe mit Feuchttüchern belasten bei uns im Labor und können danach an einer Bewertung diese Pumpe auch so weit beurteilen, wird sie später im Abwasser überleben und gute Leistung zeigen oder eher nicht. Und in diesem Zusammenhang haben wir schon über 60 Pumpen bei uns über diesen Prüfstand untersucht und waren erstaunt, wie dort die Werte streuen. Es gibt durchaus sehr gute Pumpen, es gibt mittelschwere oder mittelgute Pumpen, aber es gibt auch schlechte Pumpen. Und dieser Funktionstest ist noch nicht richtig angenommen. Also der ist in den Spezifikationen der Einkäufer, der Verbände noch nicht richtig drin. Aber die Hersteller geben sich bei uns quasi schon die Türklinken in die Hand, weil sie alle wissen, das kommt. Weil das eben in dieser Norm steht, werden alle diesen Funktionstest als Messlatte für die Zukunft nehmen. Und dadurch verbessern sich auch Pumpen. Wir sind jetzt dabei, dass wir auch reingucken können. Wir haben also Optik, Endoskope und Lichttechnik, dass wir eben die Funktionen der Pumpe, die Verstopfung der Pumpe beobachten können. Damit werden diese Pumpen mit der Zeit immer besser. Wir können genau sagen, an welcher Kante was weg muss, an welcher Kante was dazu muss, wie das Laufrad verändert werden muss und, und. Und das ist genau das, wo wir einen riesen Impact im Moment haben, dass die Hersteller von Abwasserpumpen alle zurzeit deutlich besser werden. Die Verstopfung wird in Zukunft deutlich zurückgehen.
Darf ich mal fragen? Sagst du jetzt, ich würde nur mal klar formulieren, sagst du jetzt, dass man durch Pumpentechnik das Feuchttücherproblem komplett lösen kann und wir können deswegen alles wieder ins Wasser schmeißen? Oder willst du trotzdem jetzt hier nochmal dazu aufrufen, Feuchttücher nicht reinzuschmeißen?
Na, ich war in der Arbeitsgruppe der Feuchttücher dabei und ich würde Feuchttücher erstmal unterscheiden. Es gibt Feuchttücher, die man ins Abwasser schmeißen darf. Die sind nämlich abwassertauglich und das sind Toilettenfeuchttücher, die tatsächlich sich selber zerlegen, die nicht aufschwimmen, die biologisch abbaubar sind. Die müssen 7 Tests überstehen und dann sind sie Feuchttücher, die auch fürs Abwassersystem geeignet sind. Dargelegt in einer Norm in der EDANA. Andere Feuchttücher, wie zum Beispiel die ganze Gruppe der Babyfeuchttücher, sind der blanke Horror. Das sind die Feinde der Abwassersysteme. Die zerlegen sich nicht, die sind sehr reißfest und die führen zu den gravierenden Verstopfungen. Also man sollte bitte nur Feuchttücher reinschmeißen ins Abwassersystem, die erlaubt sind. Es ist bloß ein bisschen schwierig, das auch zu erkennen. Das ist in der Bevölkerung nicht unbedingt bewusst, dass man den Unterschied zwischen diesen Feuchttüchern, die gut für das Abwassersystem und Feuchttücher, die Killer des Abwassersystems dann eben auch erkennen kann. Dazu führen aber auch die Verbände und Wasserbetriebe auch Schulungen durch. Ich hoffe, dass das langsam aber sicher dann besser wird.
Ja, man muss ja auch immer dazu sagen, wie kann man das für den Verbraucher wieder transparent gestalten? Und da hatten wir uns in der Arbeitsgruppe natürlich Gedanken gemacht und dass der Name einfach stimmt. Wenn das halt feuchtes Toilettenpapier heißt, dass das sozusagen dieses Papier benutzt werden kann. Und wenn es Babytuch heißt oder Reinigungstuch, dass es natürlich dann vielleicht auf einem anderen Weg entsorgt wird. Das sollte diese einfache Hilfe sein, die da zur Verfügung gestellt wird. So, jetzt gehen wir mal wieder in die Praxis und lassen mal den Horst auch mal wieder zu Wort kommen. Das ist ja natürlich immer, können wir erstmal diskutieren. Also wir verbrauchen, ja natürlich, weil wir festgestellt haben, das Abwasser ist so ein bisschen schwieriger zu transportieren. Was? Nee, bei uns ist alles in Ordnung. Genau. Hier ist alles zu hören. Und wir verbrauchen, so ganz einfach gesagt, weil wir ja natürlich mit diesen Feuchttüchern und Abwasser natürlich auch komplexer zu transportieren ist. Mittlerweile haben wir jetzt von 3-Kanal-Laufrädern auf 1-Kanal-Laufräder umgestellt und haben dazu natürlich ein bisschen mehr Energieverbrauch, aber weniger Verstopfung. So, wie macht ihr das denn so? Habt ihr da Veränderungen in der Praxis feststellen können? Geht ihr heutzutage mit Problemen anders um? Wie modifiziert ihr euer Pumpsystem?
Naja, also wir fangen im Grunde genommen erstmal damit an, dass wir uns das Bauwerk anschauen. Wie ist das denn im Bauwerk? Fließt das Wasser dem Pumpensumpf vernünftig zu? speichere ich vielleicht viel zu lange, staue ich den Pumpensumpf viel zu hoch auf, dass ich tatsächlich irgendwo eine Schwimmdecke bekomme oder dass ich eben eine entsprechende Ablagerung in meinem Pumpensumpf bekomme. Dann habe ich am Ende relativ dickes Material, was dann meine Pumpe erreicht und dann kann ich also noch so ein tolles Laufrad einbauen. Dann wird es erstmal zum Problem kommen. Und deswegen schauen wir uns das als erstes an. Habe ich denn hier alle oder zumindest im ersten Ansatz möglichen Lösungen gefunden, um in meinem Pumpensumpf, ist es ja im Regelfall, günstige Bedingungen eingehalten zu haben. Im nächsten Schritt schauen wir uns dann schon auch die Pumpen an, die besonders auffällig sind. Und da kann man jetzt nicht sagen, es ist das Dreischaufel, Zweischaufel, Einschaufel, Freistromrad oder auch das Schraubenzentrifugalrad oder dergleichen, die irgendwo die Probleme bereiten an sich, sondern es ist ein im Regelfall sehr individuelles Problem jedes einzelnen Pumpenbauwerks mit eben den eingebauten Pumpen. Und gute Erfahrungen haben wir natürlich mit Einkanalrädern auch gemacht und auch mit Zentrifugallaufrädern, die allerdings, was die Energieeffizienz angeht, nicht ganz so optimal sind. Und wir versuchen, den Spagat hinzubekommen, Energieeffizienz zu fördern, gerade bei den Pumpen, die besonders hohe Laufzeiten haben, wo wir große Wassermengen auch transportieren. Und bei den kleineren Pumpwerken, die funktionieren und keine Störungen aufwerfen, die dürfen auch durchaus mal ein bisschen mehr Energie verbrauchen, weil never change a running system, weil dann kann es durchaus kritisch werden. Vielleicht so ein Beispiel, wir haben Pumpwerke gehabt, wo wir, wo ich glaube, 5 unterschiedliche Hersteller sich dran versucht haben, hier eine Abwasserförderung hinzubekommen und alle sind im Grunde genommen gescheitert, bis wir dann tatsächlich tiefer in den Pumpensumpf hineingeschaut haben und festgestellt haben, da oben ist eine Schwimmdecke drauf, da kann man auch drauf spazieren gehen. Und wenn sich da größere Plakate lösen, dann gibt jede Pumpe auf. Und mit einer Umstellung alleine an dieser Stelle war es tatsächlich in dem Moment, egal welche Pumpe da unten stand, wir konnten es entsprechend fördern. Und das ist eigentlich mein Appell an der Stelle. Nicht nur bitte auf die Pumpe gucken, sondern auf das Gesamtsystem, was damit zusammenhängt und vielleicht auch ab und zu mal eine Reinigung an so einem Pumpwerk durchführen, damit eben gerade bei Pumpwerken besonders viel Schmutz ankommt. Das kennen wir ja, wenn auch unter Umständen häusliche Pflege oder sowas im Umfeld stattfindet, dann kommen besonders viele Grobstoffe in die Pumpwerke. Man wird nicht auf jeden einzelnen Nutzer zugehen können und ihm das unterbinden. Es gibt tatsächlich da viele Möglichkeiten, mit Optimierung in den Pumpwerken zu arbeiten. Und in vielen Fällen war es tatsächlich einfach eine Umänderung der Ein- und Ausschaltpunkte. Und dafür braucht man nicht viel, außer vielleicht eine Möglichkeit, die Parameter ein wenig zu ändern.
Also geht es einerseits um die Technik, aber auch andererseits um die Bedienung der Technik, also auch digitale Systeme und da alles optimale Betriebspunkte, Energieverbrauch, alles so zusammen aussteuern. Da ist doch schon der nächste interessante Punkt, den wir auch mal wieder Frau Uwe fragen können. Wie verändert denn die Digitalisierung auch quasi diese ganze Technik drumherum? Ihr simuliert ja auch viel Berechnetes. Was kann man damit sozusagen erreichen? Und ist es auch in der Praxis zu erreichen oder braucht man dazu auch immer Forschungspartner?
Die Digitalisierung bietet für Wasser sowohl als auch für Abwasser eine ganze Menge Möglichkeiten, die wir zurzeit noch nur klein nutzen. Also Berlin ist da Vorreiter mit dem LISA-Programm, dass man wirklich ein Leit- und Informationssystem im Abwasser installiert hat, wo man sagt, ich habe zunächst einmal eine komplette Steuerung über die gesamte Stadt. Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung, dass man alle Pumpwerke direkt ansteuern kann und dann eben auch entsprechend neue Ideen rauskitzeln kann, die ja auch schon während der Umstellung in diesem System stattgefunden haben. Also ich bin immer noch begeisterter Fan von dem morgendlichen Spülen des Pumpensumpfs, was vollautomatisch läuft, wo man bis zum Grund abzieht und damit dann natürlich solche Dinge wie größere Sedimentationen und Schwimmdecken und so weiter im Grunde genommen schon mal vermeidet. Das ist der Einsatz der Automatisierungstechnik, um das Abwasserpumpen zu verbessern. Da kann man natürlich noch weiter draufsetzen. Und wir haben ja gemeinsam auch solche Dinge entwickelt, wie das automatische Messen einer Kennlinie in einer Pumpstation, womit wir dann eben einen Abdruck der Pumpenleistung bekommen und diesen Abdruck damit vergleichen können, was die Pumpe mal hatte, also im Neuzustand. Das ist also wie ein EKG. Beim Menschen können wir bei der Pumpe eben spontan abrufen, wir wollen die Kennlinie haben und können dann sagen, die Pumpe ist noch in Ordnung oder weniger in Ordnung. Dann setzen wir noch weiter einen drauf und sagen, wenn wir schon die Steuerung und Messmöglichkeiten haben, dann kann ich ja auch gucken, was kommt jetzt auf das System zu. Sprich, wenn es in der nächsten halben Stunde regnet, ist es schlau, wenn ich alle Behälter und Volumina schon mal wegpumpe, um dort in größeren Raum zur Verfügung zu stellen. Dazu muss ich allerdings in ein anderes System gucken und genau wissen, es regnet in einer halben Stunde. Und dort gehen wir noch weiter und sagen, wenn es nicht regnet, können wir ja auch andersrum tatsächlich spielen und sagen, wir spielen mit den Pegeln in der Pumpstation, verringern dadurch die Förderhöhe und verringern dadurch die Energieaufnahme der Maschinen. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet. Und das Neueste, was wir im Moment gerade anfassen, ist eine digitale Unterstützung der Wartung und Instandhaltung. Dass wir über Sensorik messen, wo sind denn die Maschinen jetzt gerade in welchem Wartungszustand und können dann rechtzeitig eingreifen oder eben auch Informationen liefern, was ist denn nun gerade an der Maschine kaputt. Denn wenn ich weiß, was an der Maschine kaputt ist, habe ich auch das richtige Ersatzteil mit und spare mir ja schon mal einen Weg. Also da sind noch viele, viele Möglichkeiten. Deswegen betreiben wir ja bei uns in unserem Labor einen digitalen Zwilling, an dem wir diese Sachen wunderschön ausprobieren können. Und wir haben einen anderen Partner, der allerdings nicht in der Wasser- und Abwassertechnik ist. Der ist mehr in der Öl- und Gastechnik als Raffinerie. Und dort betreuen wir 3.500 Strömungsmaschinen, indem wir versuchen, eine hybride Instandhaltung da zu installieren, um über Sensorik deren Zustände zu erwischen. Aber was wir jetzt noch ganz neu draufgesetzt haben, wir haben gesagt, wir wollen ein Verbesserungssystem draufsetzen. Also nicht nur wissen, die Maschine ist kaputt, sondern 3 Schritte weitergehen und sagen, warum ist diese Maschine kaputt und was können wir in Zukunft dort verbessern, verändern, damit die Maschine nicht in gleicher Weise nochmal kaputt geht. Das sind alles Forschungsthemen, die sind sofort praxisrelevant und die werden auch mit Praxispartnern dann so zusammen entwickelt. Und ich bin der Meinung, das hält noch eine ganze Weile an, bis wir dann eben tatsächlich in jedem Pumpstation ein Steuerungssystem haben wie in jedem Auto.
Und welcher Größe glaubst du, dass das nachher umgesetzt wird? Wahrscheinlich wird es dann auch wieder so sein, dass man es erst für große Pumpen umsetzt, wo es besonders teuer ist, die Wartung wahrscheinlich. Okay. Aber glaubst du, das wird für alle kommen? Oder?
Gerade für die Kleinen, weil bei den Großen ist meistens auch eine große Mannschaft dahinter und eine größere Infrastruktur. Aber die Masse an Pumpstationen in Deutschland sind eher die Kleinen im ländlichen Bereich. Und im ländlichen Bereich versuchen wir eben über Sensorik die Zustände der Pumpstationen zu übermitteln an Leute, die helfen können. Das sind oft die, sag ich mal, die Verbände, die dann eben auch das Pumpwerk betreiben. Aber das geht auch vermehrt schon in die Richtung, dass man der Servicestation, die für die Pumpe zuständig ist, die Informationen übermittelt und die dann automatisch schon mit den richtigen Werkzeugen und Ersatzteilen zu diesen kleinen Pumpstationen gehen. Also ein Slogan, den wir für die kleinen Pumpstationen entwickelt haben, ist Make a pump station smart in 30 minutes. Wir sind tatsächlich in 30 Minuten soweit, dass wir die wichtigsten Daten über Sensorik eben in die Cloud schicken können. Da zuckt jeder zusammen, der mit IT zu tun hat. Aber deswegen nennen wir das Hybrid. Wir geben nur die Informationen in die Cloud, die für die Wartung und Instandhaltung wichtig und richtig sind. Keine Prozessdaten. Prozessdaten in die Cloud zu geben, ist verboten. Das machen wir nicht. Das will auch keiner. Aber die Wartung und Instandhaltungsdaten sind eher unschädlich. Damit kommt man eigentlich klar, dass man die auch anderen so geben kann, dass die dann wissen, da ist eine Lagertemperatur, die steigt. Da ist ein Volumenstrom, der sinkt. Da ist irgendetwas, was eben, sei es das Licht an in einer Pumpstation, in einer kleinen Pumpstation, ist wichtig zu wissen, ist das Licht an oder aus? Ist da jemand drin oder nicht? Und das wird ein großes, großes Feld werden, auch an An Geschäftsmöglichkeiten, an eben Businessplänen, die da dort entstehen, die dann eben die Wartung und Instandhaltung und auch den Betrieb dieser Tausenden von kleinen Maschinen und kleinen Pumpstationen dann aufrechterhält. Das ist ja auch ein bisschen schwierig, einem jungen Menschen zu sagen, also dein Berufswunsch ist doch sicherlich, Pumpwart bei einem Klärwerk zu werden oder in einer kleinen Pumpstation. Also
das Umwelttechnologe, das haben wir letztens gelernt, das heißt jetzt Umwelttechnologe.
Alles klar.
Aber auch wenn es ganz spannend Umwelt, auch wenn es Umwelttechnologe heißt, ist es immer noch damit verbunden, bei vielen, dass ich tatsächlich in dieses schmutzige Abwasser, in diese ganzen Tücher reinpacken muss. Und da wird, glaube ich, immer noch viel zu viel Fachkraft dran verschwendet, dass man tatsächlich Pumpwerke oder Pumpen reinigt, statt eine vernünftige Technik aufzubauen, die das dann weitestgehend schon selber machen kann und man wirklich nur noch das absolut Notwendige dort machen muss. Und wenn man da auch jungen Menschen, den Technologen, eine entsprechende IT zur Verfügung stellen kann, mit der das Ganze smarter wird, dann ist das, glaube ich, auch genau der richtige Weg. Insbesondere, wo wir ja nicht unbedingt mehr Fachkräfte bekommen.
Horst, wie viele Pumpwerke habt ihr denn eigentlich so, damit man mal so ein Gefühl kriegt?
Wir haben knapp 150 Pumpwerke, die wir betreiben.
Haben wir auch in etwa.
Ja.
Jetzt habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben hier noch als Stichwörter, Horst. Ich habe mir vorher aufgeschrieben, Standardlastenheft für Pumpstationen. Erzähl doch mal, was das ist und wozu man das braucht.
Also ein Standardlastenheft für Pumpwerke bedeutet, oder haben wir tatsächlich in dieser Form so noch nicht entwickelt, sondern wir haben gesagt, wir haben eine Pumpwerksrichtlinie entwickelt und wollen, dass sich jeder Planer an bestimmten Punkten orientiert und Fragen für sich, für das Projekt beantwortet, wie ich die für diese wirklichen Anwendungsfall passende Lösung finde. Und es gibt nicht die überall standardisierte Einheitslösung, sondern jedes Pumpwerk ist tatsächlich ein Unikat. So ist es zumindest derzeit. Und ich glaube, das wird es auch weiter bleiben, weil wir nicht reproduzierbare, identische Bedingungen haben. Und da müssen einfach bestimmte Punkte abgeprüft werden. Und dazu gibt es dann auch immer passende Lösungsmöglichkeiten oder auch Hinweise, achte darauf, das entsprechend auch zu berücksichtigen, sei es in der Ausstattung und wie kann ich das energetisch betrachten, wie hoch oder wie sieht tatsächlich dann die Anlagenkennlinie aus, dass man bei größeren Druckleitungen mit ab 500 Metern auf jeden Fall immer eine Druckstoßberechnung macht, beispielsweise, dann bekommt man eine Fülle mehr an Informationen, kann man auch schon früher machen, das ist dann so eine Frage, was lohnt sich hier am Ende? Das haben wir im Grunde genommen unseren Ingenieurbüros mitgegeben, auch unseren Planern im Haus mitgegeben, dass sie hier sich mit auseinandersetzen, um für den jeweiligen Anwendungsfall wirklich das ideale Pumpwerk zu finden.
Ja, mich würde nochmal an Paul Uwe interessieren, wenn wir jetzt nochmal dann weiter vorankommen. Hast du denn schon mal einen Forschungspartner auf der IFAD akquirieren können und wie hast du das geschafft? Wenn ja.
Das ist schwierig zu beantworten. Also doch, das stimmt. Ich habe meine griechischen Freunde aus der Pleuerzeit dort getroffen und die kamen auch sofort und wollten ihre Pumpen bei uns messen. Und die sind auch dieses Jahr wieder dabei. Das ist ein kleiner Pumpenhersteller, Papantonatos. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann da Werbung hier betreiben für so einen kleinen Hersteller. Und der ist sicherlich in Griechenland einer der Marktführer, aber im Rest der Welt kennt ihn wahrscheinlich eher weniger. Aber die haben wir auf der IFAD getroffen und haben auch sehr viel Spaß gehabt und fröhlich gefeiert. Und ansonsten haben wir auf der IFAD natürlich Kontakte mit sehr vielen Forschungspartnern, weil wir mit einer ganzen Menge verschiedener Pumpenhersteller arbeiten. Also ich bin nicht exklusiv mit einem Pumpenhersteller dabei und das ist auch gut so. Ich habe das immer vermieden, dort für eine Firma dort quasi die Fahne zu wehen, sondern es müssen alle unabhängig dabei bleiben. Ansonsten hätten wir so etwas wie den Funktionstest gar nicht entwickeln können. Da wären wir viel zu eingleisig gewesen. Und wir sind tatsächlich mit allen Pumpenherstellern, ich will nicht sagen befreundet, aber wir haben Kontakt mit allen Pumpenherstellern und kommen auch sehr gut mit denen klar. Und Die IFAD ist wie ein Familientreffen. Also wenn ich dort über die Stände gehe, da kenne ich sehr viele Leute und da wird so wirklich auch sehr viel fachlich ausgetauscht. Aber auch freut man sich natürlich eben, wenn man sich mal wieder sieht und einfach nur mal ein bisschen über irgendwelche Dinge quatschen kann.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage in der Runde. Also ich habe jetzt mir noch aufgeschrieben, das hatte ja vorhin gesagt, das Thema Pumpenrichtlinie hattest du jetzt gesagt, Horst. Ich habe jetzt noch hier das Thema stehen, Strom, Hydraulik, Luft in Pumpen, also Geräusche habe ich noch stehen und Geruch. Welche Themen, sagt ihr so, sind so für euch so jetzt von den fünf, die ich genannt habe, so ein Thema, wo euch am meisten jetzt so innovativ interessiert? Weil wir könnten die jetzt wahrscheinlich alle durchgehen und dann sind wir 5 Stunden noch da. Aber Horst, sag doch mal einen von denen, die ich gerade gesagt habe. Was macht dich daran am meisten, wo du sagst, darüber würdest du am liebsten noch was erzählen?
Auf jeden Fall Luft in Druckleitungen ist ein Thema. Ne? Das ist schon ein wichtiger Aspekt, weil ich kann ganz tolle ausgelegte Pumpen mir beschaffen und ideale Förderbedingungen in meinem Pumpwerk, wenn ich dann es zulasse, dass meine Druckleitung irgendwo mit vielen Höhen, Hochpunkten, Tiefpunkten ausgestattet ist und ich überall Luftansammlungen habe, dann wird das den Widerstand in meiner Druckleitung deutlich erhöhen. Und da gibt es auch sehr schöne Modelle, die man auf der IFAD sich anschauen kann. Also das ist auch durchaus ein Tipp, den man da weitergehen kann. Da kann man sich sehr gut informieren. Und dafür gibt es eben auch eine entsprechende Technik, diese Luft an diesen Hochpunkten wieder entweichen zu lassen. Und zwar so, dass eben nicht das Abwasser dann auch noch oben rauskommt, sondern dass eben das Abwasser schön weitergefördert wird und hier der Energieaufwand deutlich reduziert wird. Was unabhängig davon ist, dass natürlich jeder Planer aufgerufen ist, auch so zu bauen, dass man möglichst die Hoch- und Tiefpunkte vermeidet. Weil alles das, was ich an technischer Einrichtung in so einer Druckleitung auch vermeiden kann, macht es am Ende im Betrieb wieder einfacher. Weil jedes technische Gerät muss tatsächlich ab und zu auch mal gewartet werden. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, wer macht's denn am Ende? Und das sind nicht so fürchterlich viele. Und alles, was da ist, kann störanfällig werden. Also vernünftig bauen, vernünftige technische Einrichtung drauf, auch Druckstoß damit im Griff bekommen. Das sind so die Themen, die ich als sehr, sehr wichtig neben den Pumpen selber sehe.
Paul-Uwe, wie ist es bei dir? Ich habe jetzt hier noch stehen, Hydraulikberechnung, Strom, Geruchsthemen und Geräusche.
Strom oder Stroh?
Oh. Also Chuck Norris weiß, warum da Stroh liegt, aber über Stroh wollen wir jetzt nicht sprechen.
Alles klar.
Nein, der Strom habe ich gemeint. Also das ist ja, das ja. Weiß ich nicht, was ich so am meisten...
Ja. Also ich habe im Moment gerade ein spannendes Thema, was wir in Richtung Abwasserpumpen uns anschauen. Und das ist tatsächlich das Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Effizienz, also Strombedarf und Leistungsbedarf. Denn wir werden nicht umhin kommen, dass wir effiziente Maschinen einsetzen müssen, um dort entsprechend auch Strom einzusparen. Andererseits brauche ich aber die Funktionalität. Und wir haben eine Doktorarbeit im Moment laufen, wo wir tatsächlich neuartige Pumpen entwickeln. Also neue Laufräder, neue Leiträder zum Teil und die trimmen wir auf die beste Effizienz und merken tatsächlich, dass die Funktionalität dann nachher leidet. Und jetzt ist natürlich spannend zu wissen, wie viel ist das? Wenn ich jetzt die Funktionalität eben auf einen sinnigen Wert treibe, sage ich mal eben 80% eben Leistungsfähigkeit, das ist ein guter Wert, dann ist wahrscheinlich ein Rückgang im Wirkungsgrad von 5-10% zu erwarten. Aber ich will es genau wissen, deswegen beforsche ich das. Und die Aussage ist natürlich wichtig nachher für die Praxis. Denn dann wird man sich entscheiden können, denn eine hohe Effizienz und Einsparung von Energie ist ja immer klasse, wenn man weiß, dass die Pumpe nicht verstopft. Ich betreibe ja eine Pumpe normalerweise 80-90% der Lebensdauer verstopfungsfrei. Aber ich muss diese 10% dieser Verstopfungsereignisse eben überleben. Und da muss man schauen, wie geht man damit um. Und das ist für mich eine ganz spannende Frage, dass man dort tatsächlich eben Werte und Hinweise für die Praxis bekommt, dass man sagen kann, gehe ich jetzt rein nach Funktionsauslegung und kaufe mir die Pumpe oder wie hoch darf ich dann die Effizienz dort eben auch in Gewicht lassen. Und das ist sehr abstrakt, aber ich bin ja schließlich auch an der Uni und darf auch mal ganz abstrakt eben forschen. Und ich denke, das ist trotzdem ein Kapitel, das für viele Anwender nachher ganz wichtig ist.
Es bietet eine neue Perspektive.
Genau. Jetzt hast du Strom und Hydraulik betrachtet, dann machen wir den Rest auch noch. Komm. Geruch, Horst. Erzähl mal was zu Geruch. Du bist ja auch durchaus immer beim IKT dabei und erzählst darüber ja auch viel. Erzähl mal, wann entsteht Geruch bei einer Pumpstation und warum? Erzähl mal.
Ja, gerne. Also, warum entsteht Geruch? Also, wir haben tatsächlich mit dem Medium zu tun, mit Abwasser. Da sind alle Potenziale gegeben, was Fäulnis, wirksame Stoffe angeht. Und wenn ich dieses Abwasser in eine Druckleitung bringe und ich brauche dem nur genügend Zeit geben, dann sind die Bakterien, die im Abwasser auch mit dabei sind, die sich auch in der Sielhaut bilden, in den Druckleitungen, kräftig aktiv, veratmen ganz schnell den freien Sauerstoff und dann habe ich nichts mehr zur Verfügung. Dann gehen sie an den gebundenen Sauerstoff. Der ist dann auch relativ schnell weg und dann habe ich in meiner Druckleitung ein Abwasser, wo nichts mehr an Sauerstoff zur Verfügung steht und dann werden die Bakterien anders aktiv und setzen auch gerne Schwefel um und die Thiobacillen gehen dann hin und erzeugen Sulfide und die werden letztendlich dann auch Schwefelwasserstoff wirksam und Schwefelwasserstoff, den wir zumindest als Leitgröße messen können, da kommen noch ganz viele andere Geruchsstoffe dazu, Buttersäure, Aminosäuren und so weiter und so fort, die eben über Fäulnis entstehen. Die schicke ich dann hinten aus meiner Druckleitung raus und die werden von den Anwohnern nicht so gerne wahrgenommen. Das ist der eine Punkt, es stinkt. Und der andere Punkt ist der, dass eben gerade Schwefelwasserstoff dann wieder mit Wasser in Verbindung biogene Schwefelsäure ergibt. Und damit zerstören wir dann wieder unsere metallischen oder auch mineralischen Werkstoffe. Und das ist natürlich beides ärgerlich. Und deswegen ist meine Zielrichtung eben die, dass wir das Abwasser in diesen Druckleitungen frisch halten. Eine Frischhaltefolie einpacken ist ein bisschen schwierig, würde uns auch nicht weiterhelfen. Deswegen geben wir in verschiedenen Projekten tatsächlich auch Frischluft mit in die Druckleitung hinein, um diesen Prozess eben umzukehren, respektive nicht umzukehren, sondern eben so viel Sauerstoff in der Druckleitung zur Verfügung zu stellen, dass dieser Fäulnisprozess in der Form nicht entsteht. Und dann muss man eben sehr genau schauen, wie viel Frischluft brauche ich denn da? Und die steht uns derzeit ja definitiv noch genügend zur Verfügung. Wir haben 21% in unserer Außenluft und die reicht also schon durchaus aus, um hier die entsprechenden Prozesse in Gang zu halten. Andere Alternativen, wo wir auch schon mal mitarbeiten, sind tatsächlich auch Zusatzstoffe, nitrathaltige Zusatzstoffe, die dann eben als flüssiges Mittel hier eben auch Sauerstoff über eine längere Strecke zur Verfügung stellen, damit wir nicht in diesen Fäulnisprozess reinkommen. Und da sind wir jetzt wieder bei der B- und Entlüftung, weil die B- und Entlüftungsventile sind deswegen auch in den Druckleitungen so besonders auffällig, weil da entweicht mir nämlich dieses faule Luftgemisch und wenn ich das dann gerade in so einem Schacht auch noch rauslasse, kann man das sehr schön erkennen, dass dieser Schacht sich sukzessive auflöst und die Anwohner, die drumherum existieren, wenn man diesen Schacht zum Beispiel mitten in einer Ortslage baut, die werden da richtig Spaß haben und das kann man über diese Wege schon ganz gut vermeiden. Da haben wir sehr viele positive Erfahrungen gesammelt und wie Klaus, wie du schon sagst, ich erzähle dann schon mal an verschiedenen Stellen auch was darüber.
Also, wer das noch näher wissen will, Horst, danke auch dafür. BWA M154, ne? Da hast du ja auch einen Beitrag geleistet für das Merkblatt. Jetzt machen wir den letzten auch noch. Paul-Uwe, du darfst jetzt noch was zu Geräuschen bei Pumpen sagen. Das hat ja auch was mit Predictive Maintenance dann zu tun, oder?
Ja, also ich finde, das Geräusch von Pumpen ist ja immer angenehm. Und wenn das dann unangenehm wird, dann ist das tatsächlich so, dass Pumpen dann auch entsprechend Probleme haben. Also wer schreit, hat auch meistens Schmerzen. Und wenn es tatsächlich schreit innerhalb einer Maschinenhalle, dann weiß man auch, da ist irgendwas. Meistens sind das dann Lager oder Dichtungen oder ähnliche Teile. Die Geräuschbildung selbst von Abwasserpumpen halte ich eher für unkritisch. Es sei denn, man wohnt zu dicht an einer Pumpstation. Ne? Das kann dann schon noch ein bisschen ärgerlich sein. Aber auch da
gibt's oder in Berlin Lösungen. Möglich auf einer Pumpstation. Also das ist ja dann doch zu merken, die Schwingung. Ich wollte es nur mal einhaken. Also es ist durchaus möglich. Früher waren Betriebswohnungen jedenfalls in Berlin auf dem Pumpwerksgelände, oben auf dem Pumpwerk drauf.
Ja, ich habe da so auch meine Ideen, wie man das heute nutzen könnte. Also wir haben immer mehr Studierende, die sich also normale Wohnungen dann nicht leisten können. Also vielleicht habt ihr da nochmal eine Lösung in Pumpwerken. Aber es ist natürlich eben auch so, dass die Druckleitungen eben auch schwingen können und schwingende Druckleitungen, die dann eben auch noch sich kreuzen oder irgendwas anderes berühren, führen dann zu heftigen doch Geräuschbildungen. Und auch wenn sie nicht heftig sind, also wir haben tatsächlich einen Fall gehabt, das war der Infraschall innerhalb von Berlin. Das war eine Dame, die hat immer gehört, ich kann nicht schlafen, das ist hier ein Geräusch, wir müssen was machen. Wir konnten partout nichts messen, aber alleine, dass wir uns gekümmert haben, hat der Dame dann doch schon geholfen und hat tatsächlich auch dazu geführt, dass sie dann im Prinzip zumindest sich aufgehoben gefühlt hat. Also viel machen konnten wir nicht. Also bei Infraschall ist man eigentlich verloren. Das sind so tiefe Frequenzen, dass man da eigentlich schon fast Leute braucht, die auch mit einer Wünschelrute umgehen können. Die können dann auch vielleicht was am Infraschall machen.
Man merkt aber, wir haben wieder genau die richtigen Gäste eingeladen, die hier wirklich mit dem Fachwissen sozusagen alle Themenbereiche rund um die Maschinen- und Anlagentechnik abdecken können. Also es macht wieder riesig Spaß. Ich möchte euch da auch nicht einbremsen. Ich will nur sagen, also entweder wenn ich hier mal kurz raus bin, dann muss ich zum anderen Termin, dann können die anderen ja noch weitermachen. Aber ich will noch das gar nicht jetzt so beenden, sondern eine Frage im Raum stellen. Also so ein bisschen Patriotismus so ein bisschen betreiben und wieder zurück auch zur Messe zu kommen. Wie sieht's denn da mit dem Standort Deutschland, Europa aus? Sind wir da in dieser Technologie, gerade bei Abwassertechnik noch führend? Ist ja eine internationale Messe. Ist da das Know-how hier in Deutschland noch vorhanden? Ist da zu merken, dass mehr und mehr abgewandert wird? Wie ist denn da eure Einschätzung so der Branche?
Also wenn ich hier mal anfangen darf, würde ich sagen, von der Wissenschaft sind wir hier tatsächlich führend, weil wir die neuesten Arbeitsblätter, die neuesten Hinweise erarbeitet haben, wirklich über die letzten Jahre. Und mir ist weltweit wirklich kein Institut, kein Forscher so bekannt, sich mit Abwassertechnik so stark beschäftigt wie wir hier in Berlin. Ist natürlich auch ein Glücksfall. Wir haben ja auch die Berliner Wasserbetriebe vor Ort, die durch den Umbau auf eine moderne Leittechnik dann eben auch eine große Förderung hatten. Und wir haben sage und schreibe an 120, 150 Projekte jetzt schon gemeinsam durchgeführt. Und damit haben wir von der Lage der Erkenntnisse natürlich einen Riesenvorsprung für viel, viel anderen auf den Planeten. Und wenn ich jetzt hier den Funktionstest erzähle im Ausland, dann ist da noch, die hören sich das interessiert an, aber die sind noch nicht so weit. Und ich muss sagen, von den deutschen Herstellern sind alle dabei. Das heißt, ich denke, dass die Pumpenhersteller dort auch weltweit in der Klasse mitspielen, wenngleich das hier und da auch im europäischen Raum natürlich auch ein paar Leute gibt, die auch ganz gute Pumpen bauen. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber State of the Art ist in Deutschland durchaus in der Technik gegeben.
Okay, zum Ausschmeißen, Leute, habe ich noch drei kurze Fragen an euch. Und dann trifft man euch ja eh auf der IFAT. Ne? Das könnt ihr vielleicht dann ganz am Ende nochmal sagen, wo man euch dann treffen würde. Also, erste Frage, nass oder trocken aufgestellte Pumpen? Horst.
Ein ganz klares Jein. Beide da, wo es sinnvoll ist. Klein, nass, mittel und groß, trocken.
Paul-Uwe.
Mir ist das egal. Also nass und trocken haben beide ihre Funktion und ihre Vor- und Nachteile. Und da bin ich ganz bei Horst, dass ich sage, also da, wo es sinnvoll ist, baut man trockene Maschinen und die haben ein paar Vorteile. Die sind also leichter zu warten und auch die Strömungsführung innerhalb der Saugräume ist deutlich angenehmer. Da sind nicht so viele Einbauten wie Kettenleitern und sonst was eben zu berücksichtigen. Und man kann hydraulisch natürlich ein bisschen besser arbeiten mit trocken aufgestellten Maschinen. Aber im Bereich der Kleinstmaschinen macht das echt keinen Sinn. Da kann ich nicht einen zweiten Raum noch finanzieren, wo die Maschinen drin stehen.
So, damit man kurz was lernt. Einmal, das heißt, ob es im Medium drinsteht, die Pumpe, oder ob sie halt das Abwasser ansaugt. Genau, das ist nachher, wenn sich jetzt einer mal abgeholt werden will und das gerne noch vertiefen will, wenn man irgendwo in der IFAD ist, die Frage kann man ja auch immer den Pumpenherstellern stellen.
Okay, kleine oder große Pumpen, Paul-Uwe? Was ist emotional für dich voller?
Also kleine oder große Pumpen, da schlägt mein Herstellerherz und ich sage, viele Pumpen ist immer gut. Weil ich mit vielen Pumpen, dann nehme ich kleine Pumpen, mittlere Pumpen und große Pumpen und der Abwasserbedarf, der Abwasseranfall, der ist ja auch nicht konstant, sondern ich brauche eben eine sehr kleine Pumpe tief in der Nacht, etwa um 4, da ist der Abwasserbedarf, eben Abwasseranfall sehr klein. Und ich brauche, wenn es regnet und Abwasser mit Regen zu kommen, dann kann die Pumpe nicht groß genug sein. Also ich liebe alle Pumpen, klein und groß, sind alle meine Freunde.
Okay. Horst, für dich, andere Frage. Zentrale oder dezentrale Entwässerung?
Zentrale, dezentrale Entwässerung?
Zentralisiert oder kleine Kläranlagen und... Ihr müsst ja jetzt eigentlich zentrale
Entwässerung sagen. Ja, also wir sind definitiv zentral aufgestellt. Als ich angefangen habe vor 32 Jahren, waren wir noch über 50 Pumpwerke und wir werden, wenn ich aufhöre, bei 20 Pumpwerken, Kläranlagen sein, nicht Pumpwerken, Kläranlagen. Und das hat schon einen nennenswerten Vorteil. Dann gehen wir in Richtung Spurenstoffe. Das macht bei größeren Anlagen einfach viel mehr Sinn. Da kann man viel mehr erreichen und die Leistungsfähigkeit größerer Pumpen, die Synergieeffekte, die man da erzielen kann, die sind schon sehr von Vorteil. Insofern lieber groß, lieber
zentral. Also Leute, jetzt haben wir uns schon wieder eine Stunde verquatscht. Ich habe mir den Spruch gemerkt, make a pump station smart in 30 minutes. Ihr noch irgendwas, was ihr den Besuchern der IFAD mitgeben wollt, was sie sich anschauen sollen, wo sie hin sollen, wo man euch vielleicht auch treffen kann? Weiß ich nicht, vielleicht sagt jeder noch ein paar letzte Worte für unsere Zuhörer. Und wann ihr auf der IFAD seid und wann man euch vielleicht treffen kann. Horst, fang mal du an.
Ja, also ich werde an den ersten beiden Tagen da sein, am Montag und Dienstag. Und ich werde mich viel bewegen. Ne? Also ich werde mich nicht irgendwo an einem Stand aufhalten. Ich werde schauen, dass ich möglichst viel sehe. Ich muss mich auf die Pumpenhersteller konzentrieren, dass ich aber auch alles das, was eben die Drosseltechnik und Automatisierungstechnik angeht, mir anschaue, was es Neues gibt und ja, in den Austausch gehen. Und jeder, der mir da über den Weg läuft, ist gerne eingeladen, mit mir auch das ein oder andere anzuschauen und mal ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Und ich hoffe, dass ich Paul-Uwe da auch treffen werde, aber ich glaube, das wird das kleinere Problem sein.
Paul-Uwe, wie sieht es bei dir aus?
Also ich denke, wir treffen uns. Ich werde am Dienstag, Mittwoch auf der IFAD sein. Aber wir als Fachgebiet, als Institut haben einen Stand B2, in der Halle B2, 133-232. Das sind die Brandenburg-Berliner Stände. Dort haben wir eben auch eine kleine Ecke gemietet, damit wir einen Anlaufpunkt haben. Also wer uns sucht, der findet auch die TU Berlin dort auf der Messe und ist gerne willkommen. Wir haben eine Standbesetzung rund um die Uhr. Wir sind meine Mitarbeiter und ich selbst bin Dienstag, Mittwoch eben dort. Und dort tauschen wir dann eben auch die neuesten Erkenntnisse und Forschungsprojekte, die wir so genannt haben, eben auch gerne aus.
Ja, das kurz und knapp. Recht herzlichen Dank, dass das hier heute wieder geklappt hat, ihr nochmal auch anzutreffen seid auf der IFAD. Ich und Klaus, oder Klaus und ich, muss man ja sagen, sind natürlich am Mittwoch. Ich wollte dich dazu nehmen, deswegen habe ich aber nur mit mir angefangen, weil ich ja eigentlich sagen wollte, wo ich bin, sind am Mittwoch natürlich anzutreffen, auf alle Fälle denn zum Abwasser-Podcast-Meeting beim Unitechnik-Stand am Mittwoch. Da sind wir natürlich vertreten und wollen da auch mal ein bisschen so live mit uns sprechen lassen. Mal gucken, wer vorbeikommt. Hat die letzten Jahre immer ganz gut geklappt. Am Berliner Wasserbetriebestand werde ich ja nicht zu finden sein, wie ich gesagt habe. Der ist ja nicht vorhanden, aber gerne Ausschau halten. nach den Leuten der Wasserbetriebe und auch mal eine Frage stellen. Also dafür sind wir schon mal da. Wir sind ja trotzdem ein guter, attraktiver Arbeitgeber. So, Klaus, du noch, was möchtest du noch loswerden?
Wie gesagt, make a pump station smart in 30 minutes. Das höre ich mir dann genau an bei euch. Da komme ich vielleicht mal bei euch vorbei, Paul-Uwe. Es hat mir Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Und Leute, Panta Rhei, das Wasser fließt immer bergab.